2. Samuel 12. Wir haben die letzten Male gesehen, den tierischen Schnitzer von David, König David. Ich mag das, dass die Bibel ein Buch ist, die uns die Männer Gottes, die Glaubenshelden, so zeigen, wie sie wirklich sind. Und David war ein wunderbarer Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Psalmist, aber er war auch ein Ehebrecher und er war ein Mörder. Und die Bibel verschweigt uns das nicht, damit wir davon lernen können. Und wir haben diese unschöne Angelegenheit gesehen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie wir mit Sünde in unserem Leben umgehen. Und der Schlüssel war natürlich, dass David seine Sünde, als er dann konfrontiert wurde von den Propheten, dass er sie nicht länger verborgen hat, dass er sie nicht entschuldigt hat, dass er sie nicht schön geredet hat, sondern dass sie bekannt hat. Sünde bekennen heißt nichts anderes, als mit Gott übereinstimmen und zu sagen, ja, das ist Sünde, an dem Punkt müssen wir erstmal kommen. Dass wir nicht mehr sagen, ah, das ist ein Fehler, das ist eine Bagatelle, das macht doch jeder, sondern zu sagen, nein, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Und das Wunderbare daran ist, als David sagt im Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt, dann ist die Antwort des Herrn, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du wirst nicht sterben. Wenn wir Buße tun, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt uns Gott. Dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Ist Gottes Gnade. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das ist die schlimme Sache, ne? Dass wenn wir sündigen, dass der Name des Herrn gelästert wird. Dass die Leute in der Welt dann sagen, ja hey, du Christ, du lebst ja auch nicht anders als die Leute in der Welt. Du lebst genauso in Unzucht mit deiner Freundin zusammen. Du lügst, du betrügst. Ihr Christen seid ja nur Heuchler. Ihr seid nicht anders als die Leute, die Gott nicht kennen. Und der Name des Herrn wird gelästert. Das ist das Traurige, wenn wir unser Zeugnis verlieren. Und da ist Konsequenz. Der Sohn, der dir geboren wird, dieser Sohn, der aus dem Ehebruch gezeugt wurde, der musste sterben. Ist nicht so sehr eine Züchtigung für diesen Sohn. Ich meine, einem Kind kann nichts Besseres passieren, als direkt in den Himmel zu kommen. Dieses Kind hatte nie ein gebrochenes Herz, musste nie Sünde und Leid erfahren in dieser Welt. Es kann uns ein Trost sein. Ich weiß, Menschen ein Trost sein, deren Kinder sterben, bevor sie geboren werden. Ist traurig für uns Eltern, aber für so ein Kind ist eigentlich ein Segen. Gleich in Gottes Herrlichkeit, gleich an den Ort, wozu wir geschaffen wurden. Und es kann uns ein Trost sein in so einer Situation. Aber es war eine Züchtigung für die Eltern, für David und für Bathseba. Und wir sehen hier was, dass Gott treu ist. Wenn wir Buße tun, die Sünde ist wirklich vergeben. Aber jede Sünde hat eine negative Konsequenz in sich. Im Römerbrief, im Kapitel 6, im Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz von Sünde ist Tod. In der Sünde selbst ist eine negative Konsequenz innen drin. Du kannst dich niedersaufen und einen Autounfall verursachen. Wenn du deine Sünde bekennst, wird Gott dir vergeben, aber du musst trotzdem die Strafe bezahlen. Du kannst Unzucht treiben, Sex außerhalb der Ehe, und wenn du deine Sünde bekennst, kann Gott oder wird Gott dir das vergeben, aber vielleicht hast du ein Kind gezeugt und bist immer noch schwanger. Oder du hast AIDS oder irgendeine Geschlechtskrankheit aufgegabelt. Die Konsequenz der Sünde ist immer noch da, neben dem, was es in deiner Seele tut. Das müssen wir unterscheiden. Gott vergibt, aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diese Konsequenz der Sünde ist oft eine Züchtigung, die Gott gebraucht in unserem Leben. Gott wollte David nicht nur von der Schuld seiner Sünde befreien, sondern auch von der Gegenwart der Sünde in seinem Leben. Und er züchtigt David hier. Aber es wirkt. Wir werden sehen, David Von jetzt an wird er nimmer Ehebruch treiben. Er lernt aus dieser furchtbaren Konsequenz, die daraus entsteht. Und was wir uns heute anschauen wollen, wir können das als Überschrift nehmen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir werden die furchtbare Konsequenz sehen, die diese Sünde Davids in seinem Leben hatte und in dem Leben seiner Familie, in seinen Kindern, in seinen Söhnen. Ja, Gott ist treu zu vergeben, aber wir dürfen nie leichtfertig mit Sünde spielen, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt, nicht weil er uns einengen will, sondern weil er es gut mit uns meint, weil er uns beschützen will. Und so, wenn Gott sagt, tu das nicht, warte zum Beispiel bis zur Ehe oder lüge nicht, betrüge nicht, sagt er das um unseretwillen, weil er es gut mit uns meint, weil er das Beste für uns haben will und weil er uns von diesen Konsequenzen bewahren will. Vers 15 lesen wir, Nathan ging in sein Haus zurück, der Prophet, und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau, den David geboren hatte, und es wurde schwer krank. Und David suchte Gott um des Jungen willen, und David fastete lange. Und als er hereinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf, um ihn von der Erde aufzurichten. Aber er wollte nicht und aß kein Brot mit ihnen. David bittet hier um die Gnade Gottes. Er kennt seinen Gott, er weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und vielleicht sagt er sich, Gott hat mir vergeben. Und hat gesagt, David, du musst nicht sterben wegen deiner Sünde. Und jetzt fleht er Gott an, lass meinen Sohn nicht sterben wegen meiner Schuld. Er kennt Gottes Gnade. Und er fastet hier und betet hier nicht, um Gott zu manipulieren, sondern ich glaube, es ist wirklich ein Zeichen der Unterordnung, der völligen Hingabe an ihn. Ja, diese Dinge, Gebet und Fasten, sind kein Mittel, um Gott zu dem zu zwingen, was wir haben wollen. Es ist Unterordnung, dass wir sagen, Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die richtige Haltung. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu berichten, dass das Kind tot sei. Denn sie sagen sich, siehe, als das Kind noch am Leben war, haben wir zu ihm geredet und er hat nicht auf unsere Stimme gehört. Wie könnten wir jetzt zu ihm sagen, das Kind ist tot? Er würde Unheil anrichten. Und David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten. Da merkte David, dass das Kind tot war. Und David sagte zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sagten, es ist tot. Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging in das Haus des Herrn und warf sich vor ihm nieder. Und dann kam er in sein Haus zurück und verlangte zu essen und man setzte ihm Brot vor und er aß. Gott hat das Schreien von David gehört, er hat sein Gebet erhört. Nicht auf die Art und Weise, wie er es sich erhofft hat, aber Gott hatte Davids Gebet erhört. David hatte Frieden in Gott, als das Kind starb. Er hatte vollkommenen Frieden. Er ging in das Haus des Herrn und er betete den Herrn an. Wie Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und er stand auf und er aß. Er hatte Frieden darin. Er ruhte in seinem Gott, dass Gott das Richtige tut in seinem Leben. Das ist wahre Unterordnung. Er nahm die Züchtigung an von Gott. Und Gott tut hier ein Werk in Davids Herz, in diesem Herzen eines Psalmisten. Und David wird nachher noch wunderbare Psalmen schreiben. Gott war noch nicht fertig mit ihm. Seine Untergebenen, seine Leute haben das nicht verstanden. Da sagen seine Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen gefastet und geweint. Sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen? Das sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Ich kann es nicht zurückholen. Ich gehe zu ihm, ich werde sterben. Ich glaube, da ist auch mehr Hoffnung drin. Ich werde dieses Kind im Himmel wiedersehen, wenn ich zum Herrn gehe. Und das ist ein Trost für uns, wenn wir geliebte Menschen verlieren, die in Jesus, die im Glauben sterben. Wir werden hingehen, wo sie sind. Wir werden uns wiedersehen. Wir werden Gemeinschaft haben wie nie zuvor. Wir werden in seiner Gegenwart sein, in seiner Herrlichkeit. Und wir werden tanzen vor seinem Thron. Wir werden gemeinsam anbeten. Das ist unser Trost als Christen. Menschen, die Gott nicht kennen, die haben keinen Trost. Für die ist das Leben hier völlig sinnlos. Zufallsprodukte, die ein sinnloses Leben leben und dann ist angeblich alles vorbei. Und das wäre noch gut, wenn alles vorbei ist, weil Hölle ist schlimmer. Wir haben keine Hoffnung, die Verstorbenen wiederzusehen. Hölle ist ein einsamer Ort. Aber wir haben Hoffnung. Und das ist unser Trost. Und wir können das sagen, ich erinnere mich dran, als Gerald und Petra zwei Kinder hatten, die starben, bevor sie geboren waren. Und was kann man sagen in so Situationen? Nicht viel. Aber das ist eine Wahrheit, die wir weitergeben können. Wir werden sie wiedersehen. Und wer weiß, wovor Gott diese Kinder bewahrt hat. Wirklich, wir trauern mit den Eltern, wir trauern um den Verlust, um unseretwillen, aber nicht um der Menschen, die zu Jesus gehen. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Und ich habe Lust abzuscheiden, es ist weit besser. Das ist, wofür wir geschaffen sind. Den Himmel. Ewige Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Perfekte Gemeinschaft, einem perfekten Ort, wo wir selbst perfekt sind, ihm ähnlich. Das ist kein Verlust, wenn wir dorthin gehen. Das ist Gewinn. Und wir werden die, die uns vorausgegangen sind, wiedersehen. Und wir werden gemeinsam mit ihnen feiern und Mann, das wird ein Fest sein. Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathseba. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo von Shalom, Friede, der Friedliche. Ich denke, er hat ihm auch diesen Namen gegeben, weil er Frieden mit Gott gefunden hatte. Vergebung bei Gott. Und in dieser Züchtigung, dass sein erster Sohn hier starb mit Bathseba, hat er Frieden gefunden. Und so gab er dem nächsten Sohn den Namen Salomo, der Friedliche, und der Herr liebte ihn. Und er sandte durch den Propheten Nathan hin und gab ihm den Namen Jedidja. Das bedeutet so viel wie der Liebling Jahwes, um des Herrn willen. Ist das nicht wunderbar, die Gnade und die Liebe Gottes? Auch das ist eine wichtige Wahrheit. Gott kann, wenn wir bußfertig sind, Gott kann unsere Sünde noch zu einem gewissen Grad erlösen. Und er kann was Gutes draus machen. Hier haben wir den Sohn, der aus dieser Beziehung kommt, die mit Ehebruch begonnen hat. Und wir wissen, Salomo wird der Nachfolger sein. Und er wird ein Vorfahre des Messias sein, von Jesus. Gott gebraucht diese Beziehung. Wir könnten denken, Gott ist fertig mit euch, ihr habt missgebaut, Gott wird es nie wieder segnen. Nee, David hat Buße getan, Gott hat ihn gezüchtigt, aber Gott hat ihm vergeben. Und ich liebe diesen Vers in Römer 8, 28, ist mir selber sehr wichtig geworden. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Selbst, nachher Ingrid, hebt ihr es auf, die Frage. Selbst die Dinge, die uns leid tun, selbst das, wo wir sagen, ich wünsche, ich könnte es rückgängig machen. Ich denke, meisten von uns haben Dinge in ihrem Leben. Ich weiß, ich habe solche Dinge. Wo ich mir denke, Mann, ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich wünsche, ich könnte es rückgängig machen. Dinge, wofür wir uns schämen. Aber Gott kann das, was die Alchemisten im Mittelalter nicht konnten, er kann aus Schrott Gold machen. Er kann diese verlorenen Jahre, die der Fresser gefressen hat, wiederherstellen. Und das ist, was er hier tut in Davids Leben. Ja, wir werden sehen, diese Sünde hatte furchtbare Konsequenzen, hat ihm das Leben lang verfolgt und seine Familie wirklich kaputt gemacht. Aber Gott war nicht fertig mit ihm. Und ich denke, Gott ermutigt hier David, indem er sagt, hey, dieser Sohn, der Salomo, das ist der Liebling Jahwes. Ermutigt uns hier. Die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes. Ja, Gott vergibt wirklich. Und wenn wir ihn lieb haben, wenn wir wirklich zu ihm umkehren, dann wird er uns gebrauchen. Vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, wie er es hätte tun können, hätten wir den Mist nicht gebaut. Aber er ist nicht fertig mit uns. Er ist der Gott, der zweite und dritte Chancen gibt. Und das ist die Ermutigung dieses Buches. Ich glaube, Augustinus war es, der gesagt hat, dass die Geschichte von David eine Warnung ist für alle, die noch nicht gesündigt haben, und eine Ermutigung für alle, nicht zu verzweifeln, für die, die gesündigt haben. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und er kann diese Fehler, diese Sünden in unserem Leben sogar noch erlösen. Und er kann was Gutes daraus hervorbringen. Und er kann es gebrauchen, mitwirken zum Guten. Das ist ein wunderbarer Trost. Niemand ist zu alt, um zu Jesus zu kommen. Niemand ist zu weit gegangen, um nicht zu Jesus zu kommen, um Vergebung und Heil zu finden. Niemand ist so weit gegangen, dass Gott ihn nicht gebrauchen kann. Wichtig ist einzig und allein, wo ist dein Herz jetzt mit Gott? Liebst du ihn? Dann sagt er, denen, die ihn lieben, wird er alle Dinge zum Guten mitwirken. Vers 26, und Joab kämpfte gegen die Stadt Rabba, das heutige Ammon, der Söhne Ammon, und nahm die Königsstadt ein. Das ist die Fortsetzung dieses Krieges, den wir im Kapitel 10, glaube ich, hat er begonnen, gesehen haben. Und Joab sandte Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe gegen Rabba gekämpft und auch die Wasserstadt eingenommen. Und nun sammle den Rest des Kriegsvolkes und belagere die Stadt und nimm sie ein, damit nicht ich es bin, der die Stadt einnimmt und nicht mein Name über ihr ausgerufen wird. Joab war kein guter Mensch, war kein moralischer Mensch, aber er war ein sehr loyaler Mensch seinem König David gegenüber. Und er sagt, David, komm du her, nimm du die Stadt ein, damit nicht ich als der Sieger gefeiert werde. Da sammelte David alles Kriegsvolk und zog nach Rabba und er kämpfte gegen es und nahm es ein. Ist auch interessant hier, ne? Solange David unbußfertig war, hatte er keinen Sieg. Ist auch in unserem Leben so. Solange wir Sünde verstecken wollen und wegreden wollen und verbergen wollen, haben wir keinen Sieg in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Rennen wir von einer Niederlage zur nächsten. Gott kann Sünde nicht segnen. Aber hier, als David Buße tut und Vergebung findet bei Gott, ist er auch wieder siegreich. Diese Geschichte Gottes mit seinem Volk im Alten Testament ist ein Bild für uns, illustriert uns geistliche Wahrheiten, die wir unter dem neuen Bund leben. Und diese Kämpfe, Israel war immer siegreich, wenn sie Gott treu waren, und haben Niederlagen erlebt, wenn sie Gott untreu waren. Sehen wir vielleicht auch hier. Aber David ist wieder siegreich, weil er Buße getan hat. Und er kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein. Und er nahm ihren König die Krone von seinem Haupt. Ihr Gewicht war ein Talent Gold und ein kostbarer Stein war an ihr. Und sie kam auf das Haupt Davids. Und das Plündergut der Stadt brachte er in großer Menge hinaus. Das Volk aber, das darin war, führte er heraus und stellte es an die Steinsäge, an die eisernen Pickel und an die eisernen Beile und ließ sie als Sklaven an den Ziegelformen arbeiten. Und so machte er es mit allen Städten der Söhne Ammon. Und David und das ganze Volk kehrten nach Jerusalem zurück. Und danach geschah es, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, ihr Name war Tamar. Und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. Amnon war der Erstgeborene Davids, war der Thronfolger. Und es war den Amnon wehe um seine Schwester Tamar willen, bis er sich krank fühlte. Denn sie war eine Jungfrau und es war in den Augen Amnons unmöglich, ihr irgendetwas anzutun. Sie war eine Jungfrau, das heißt auch, sie war fähig zu heiraten, aber Amnon konnte sie nicht heiraten. Er war ihr Halbbruder und das war verboten. Im Gesetz, in Zucht. Und Amnon wurde verzehrt hier von seiner Liebe für seine Schwester. Es war eigentlich Lust, nicht Liebe, obwohl er es Liebe genannt hat. Werden wir gleich sehen. Und es hat ihn so verzehrt, dass er sogar psychosomatische Symptome hatte hier, dass er krank wurde, sich krank fühlte. Und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, der Sohn des Schimea, des Bruders Davids. Jonadab aber war ein sehr kluger Mann. Nicht wirklich, wenn wir sehen. Klug in den Augen der Welt vielleicht, aber die Bibel sagt uns, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und er war kein gottesfürchtiger Mann. Er war ein Tor, geistlich gesehen. Er war kein guter Ratgeber. Der sagte zu ihm, warum bist du morgen für morgen so elend, Königssohn? Willst du es mir nicht mitteilen? Amnon sagte zu ihm, ich liebe Tama, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sagte Jonadab zu ihr, leg dich auf dein Lager und stell dich krank. Und kommt dein Vater, um nach dir zu sehen, dann sagt zu ihm, es soll doch meine Schwester Tama kommen und mir Krankenkost bringen. Sie soll vor meinen Augen die Krankenkost zubereiten, damit ich es sehen kann. Dann würde ich aus ihrer Hand essen. Also ein schlechter Tipp. Bereitet die Bühne für die Gewaltigung. Amnons an seiner Schwester Tamar. Königssöhne haben auf der einen Seite des Palastes gewohnt, die Töchter auf der anderen Seite. Und dieser angebliche Freund gibt den Amnon jetzt sehr schlechten Rat. Es heißt, hier Amnon hatte einen Freund. Es war kein Freund. Wenn du so jemanden in deinem Leben hast, es ist kein Freund, dann sag ihm und tschüss. Jemanden, der dich ermutigt zu sündigen. Das ist kein Freund. Das ist dein Feind eigentlich, geistlich gesehen. Das ist kein Freund. Die Antwort wäre eigentlich sehr einfach gewesen. Nicht kompliziert. Einfach zu sagen, Amnon, guck mal, hier ist, was Gottes Wort sagt. Die Tama ist nicht für dich. Das ist, was Gottes Wort sagt, da fährt die Eisenbahn drüber, Punkt. Find dich ab damit, unterordne dich dem, was Gott sagt. Und wisst ihr was, diese Phase in Amnons Leben wäre vielleicht vorübergegangen und er wäre ewig dankbar gewesen für diesen Rat. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Ich kenne solche Dinge, wo ich einfach schlechte Gedanken habe. Und wisst ihr was, wenn wir die zu Gott bringen und einfach manchmal auch einen Freund haben, der uns einen freundlichen Tritt in den Hintern gibt und uns ermahnt und sagt, hey, was denkst du, das ist Sünde, das ist falsch, macht es ja nicht. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Die Phase geht vorüber. Und diese Gedanken und diese Gefühle gehen vorüber. Aber dieser Jonadab war nicht Amnons Freund. Wenn du so einen Freund hast, dann gib ihm den Laufpass, so schnell wie möglich. Das ist nicht ein Freund. Jemand, der dich ermutigt zu sündigen. Der sagt, hey, komm mit, ist nicht so schlimm, alle machen's. Das ist kein Freund. Manchmal sagen die Leute das, weil sie wollen, dass du mitgehst und mitsündigst, damit sie sich nicht alleine so schuldig fühlen müssen. Aber das ist kein Freund. Die Bibel sagt uns, es ist besser, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden, als einen von Gottes Kindern zur Sünde zu verführen. Und wieder, wenn du so einen angeblichen Freund hast, dann gib ihm den Laufpass. Das ist kein Freund. Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Such dir Freunde, die Gott lieb haben, die dir gottesfürchtigen Rat geben. Wir brauchen gottesfürchtige Freunde. Nicht Freunde, die uns gerade an dem Punkt, wo wir schwach sind und wir versucht sind, die uns noch weiter ans Bein stellen und uns auch ermutigen zu sündigen. Das sind keine Freunde. Und Amnon folgt diesem bösen Rat. Amnon legte sich hin und stellte sich krank. Und als der König kam, um nach ihm zu sehen, sagte Amnon zum König, es soll doch meine Schwester Tama kommen und vor meinen Augen zwei Kuchen zubereiten, damit ich aus ihrer Hand Krankenkost esse. Ich esse nichts, aber meine Schwester Tama, die macht so tolle Küchlein. Also wenn die sowas machen würde, ja davon würde ich vielleicht essen. Da sandte David zu Tama ins Haus und ließ ihr sagen, geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm Krankenkost. Jetzt schickt David seine Tochter hier in ihr Verderben eigentlich. Genauso wie er Bathseba hat rufen lassen und dann bei ihr gelegen ist. Wir wissen nicht genau, ob es Vergewaltigung war oder nicht. Die Details werden uns nicht gesagt. Oder ob sie freiwillig mitmachte. Und Tamar ging ins Haus ihres Bruders Amnons, während er im Bett lag, und sie nahm den Teig und knetete ihn und bereitete Kuchen vor seinen Augen zu und backte die Kuchen. Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus. War eine gute Frau. War eine Königstochter und trotzdem bereit, ihrem Bruder zu dienen. Hier die Hausarbeit zu machen. Für ihn zu kochen. Er aber weigerte sich zu essen. Und Amnon sagte, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und jedermann ging von ihm hinaus. Da sagte Amnon zu Tamar, bring mir die Krankenkost in die innere Kammer, damit ich aus deiner Hand esse. Und Tamar nahm den Kuchen, die sie zubereitet hatte, und brachte sie zu ihrem Bruder Amnon in die innere Kammer. Als sie aber etwas zu essen hinreichte, packte er sie und sagte ihr zu ihr, komm, liege bei mir, meine Schwester. Jetzt sehen wir, es war nicht Liebe, es war Lust. Mädels, hört gut zu. Wenn irgendein Junge zu euch sagt, komm, schlaf mit mir, bevor du mit ihm verheiratet bist, dann liebt er nicht dich, dann liebt er sich selbst. Wenn er dich wirklich liebt, dann wartet er bis zur Ehe. Wenn er nicht warten will, dann liebt er sich selbst. Liebe ist langmütig, Liebe ist gütig, Liebe neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Das ist Gottes Liebe, das ist wahre Liebe. Lust ist umgekehrt, Lust ist ungeduldig. Lust sucht das Ihre. Das ist Selbstbefriedigung hier, was der Amnon sucht. Und jeder, der zu dir sagt, ich liebe dich, komm, hüpf mit mir ins Bett, ohne dich heiraten zu wollen, ist eigentlich einer, der sagt, ich liebe mich selbst, ich will dich gebrauchen, ich will mich befriedigen an dir. Das ist nicht Liebe, das ist Lust. Komm, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht in Israel. Tu doch diese Schandtat nicht. Und ich, wohin sollte ich meine Schmach tragen? Du aber, du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Versucht, an seine Vernunft zu appellieren. Sie denkt richtig, er denkt falsch. Das ist das Problem. Lust verblendet uns, lässt uns nicht mehr klar denken. Er sagt, es ist Liebe. Es ist falsch, es ist Lüge. Es ist Lust und er denkt nicht mehr klar. Er denkt nicht an die Konsequenzen. Sie sagt, Mann, das wäre eine Schande für mich. Und auch für dich. Du versaust meine Zukunft und machst deine Zukunft kaputt. Er war der Thronfolger. Thronfolger, der seine Schwester vergewaltigt, kann nicht König sein. Amnon, denk nach. Aber das ist das Problem. Sünde verblendet uns. Das ist ein Effekt davon. Deswegen brauchen wir manchmal wirkliche Freunde, die uns in den Hintern treten. Und sagen, Mann, das ist Mist und du denkst falsch. Und die uns korrigieren mit Gottes Wort. Und nun rede doch zum König, denn er wird mich dir nicht vorenthalten. Versucht hier vielleicht Zeit zu gewinnen. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören und er überwältigte sie und tat ihr Gewalt an und lag bei ihr. Vergewaltigte sie. Passt hier gut auf den nächsten Vers. Dann aber hasste Amnon sie, mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf, geh weg. Mädels, ein Junge, der nicht warten will bis zur Ehe, das ist genau das Problem. Nachdem er dich gebraucht hat, nachdem er dich erobert hat, kommt allzu oft vor, geh weg, hau ab und tschüss. Lernt aus dieser Geschichte hier. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, denn dieses Unrecht ist noch größer als das andere, das du mir angetan hast, wenn du mich jetzt wegjagst. Er hätte zumindest noch Buße tun können und laut dem Gesetz den Brautpreis bezahlen, damit sie wenigstens versorgt war. Aber er wollte davon nichts wissen. So wie viele Leute, die Frauen oder Mädchen vergewaltigen, die nachher umbringen. Er hat sie einfach gebraucht als Lustobjekt. Hatte nichts mit Liebe zu tun. Und alles, was er jetzt gesehen hat, ist seine Sünde. Sie hat ihn erinnert an seine Schuld. Und das wollte er nicht sehen. Und jetzt jagt er sie weg. Er wollte nicht auf sie hören und er rief seinen Burschen, seinen Diener und sagte, jagt die da weg. Es ist plötzlich nur mehr die da. Fort von mir, nach draußen und verriegle die Tür hinter ihr. Sie trug aber einen bunten Leibrock, denn mit solchen Gewändern kleideten sich die Töchter des Königs, die noch Jungfrauen waren. Und sein Diener brachte sie hinaus und verriegelte die Tür hinter ihr. Dann nahm Tamar Asche, streute sie auf ihren Kopf und zerriss den bunten Leibrock, den sie anhatte, und sie legte ihre Hand auf den Kopf und lief schreiend davon, damit auch jeder wusste, dass sie nichts damit zu tun hatte. War Vergewaltigung, nicht freiwillig Unzucht. Und der Bruder Absalom sagte zu ihr, war dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Nun denn, meine Schwester, schweig still. Er ist dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht so zu Herzen. Da blieb Tamar und zwar einsam im Haus ihres Bruders Absalom. Absalom sagt zu ihr, ist eine Schande, was hier passiert ist. Das wollen wir nicht in der Öffentlichkeit tragen. Schwester, bleib ruhig, ich kümmere mich um die Sache. Als der König David all diese Dinge hörte, wurde er sehr zornig. Es war leider alles. Hat recht, zornig zu sein. Das war heiliger Zorn. Sollte zornig sein drüber. Aber er hat nichts weiter getan. Wir sehen hier die Tragödie einer kaputten Familie, weil David seine Leiterrolle daheim nicht ausgefüllt hat. Und ich glaube, mit einem Problem war es ein schlechtes Vorbild natürlich. Seine Jungs kannten seine Heldentaten nicht, wo er Goliath erschlagen hat. Das war alles, bevor die geboren waren. Aber der Ehebruch von David, sein eigenes Versagen, wo er seine Lust nicht kontrolliert hat, und seine Söhne lernen von ihm her. Und das ist eine traurige Sache. Ich habe heute in den Nachrichten war so ein Feature über Alkoholismus. Und wir haben so Studien zitiert und gesagt, dass es für Kinder von Alkoholikern 6-mal so wahrscheinlich ist, dass sie selber Alkoholiker werden, weil sie dieses Suchtverhalten lernen von den Eltern. Wir lernen von den Sünden, von den falschen Gewohnheiten der Eltern. Ist keine Ausrede, aber ist eine Tatsache. Jeder trifft noch immer seine eigenen Entscheidungen. Niemand muss Alkoholiker werden. Aber trotzdem, schlechte Vorbilder prägen uns auch, gerade Kinder, gerade junge Kinder. Und David war ein schlechtes Vorbild. Und wir sehen, wie seine Sünde sich fortsetzt in seinen Kindern, in seinen Söhnen. Und ich glaube, ein Grund, warum David hier nicht richtig mit der Sache umgeht und seinen Sohn nicht züchtigt und nicht sagt, Mann, das ist falsch, was du getan hast und du wirst bestraft dafür. Ich glaube, ein Grund, warum er das nicht tut, ist, weil er selber versagt hat. Und weil er das Gefühl hat, wie kann ich jetzt in das Leben meiner Söhne reinsprechen, wenn ich selber ein Ehebrecher und ein Mörder bin? Was kann ich schon sagen? Und wisst ihr was, es ist eine Lüge. Wir können das als Eltern, selbst wenn wir missgebaut haben. Richtiger Umgang ist zu sagen, Kinder, ich habe gesündigt. Die Dinge beim Namen zu nennen, das war Mist, das war falsch, was ich getan habe. Aber unser Maßstab ist nicht mein Vorbild, sondern Gottes Wort. Und deswegen werde ich dich trotzdem züchtigen. Ich möchte nicht, dass du denselben Mist baust wie ich. Ich möchte, dass du besser lebst, dass du dir nicht weh tust. Ich möchte dich bewahren vor dieser Sünde. David war ein furchtbarer Vater. Er war vielleicht ein guter König, aber kein guter Vater. Er hat seine Kinder vernachlässigt. Er hat Dinge durchgehen lassen. Vielleicht wollte er nicht, dass seine Kinder sich abwenden von ihm. Viele Eltern haben das Problem. Wir wollen der beste Freund vom Sohn, von meiner Tochter sein. Und Mann, wenn ich die jetzt da zurechtweise, dann, und er vielleicht verbiete sogar, hier einen nichtchristlichen Freund zu haben oder mit dem alleine irgendwo Urlaub zu machen oder sonst was. Mann, wenn ich streng bin, vielleicht wird mich meine Tochter nicht mehr mögen. Und die befriedigen ihr eigenes Bedürfnis nach Sicherheit oder was immer. Aber Leute, Gott hat uns nicht berufen, die besten Freunde unserer Kinder zu sein, obwohl das schön ist, wenn wir das auch sein können. Er hat uns berufen, Eltern zu sein. Und in den Sprüchen ist es ganz klar. Sprüche 29 heißt es, Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr eure Kinder nicht züchtigt? Wenn ihr einfach nichts tut? Die werden Verbrecher. Das ist, was Kinder natürlich werden, ohne Korrektur. Weil wir haben eine sündige Natur von Natur aus. Wir sündigen ganz normal. Ihr Eltern wisst es. Ihr musstet euren Kindern nicht lernen, selbstsüchtig zu sein und habsüchtig zu sein, sondern lernen zu teilen. Ihr musstet ihnen nicht sagen, liebes Kind, behalte den Ball doch auch mal ein bisschen für dich, gib den nicht immer weiter. Denk doch mal ein bisschen an dich, nicht nur an die anderen. Es ist umgekehrt. Wir müssen Kids nicht lehren zu lügen, sondern wir müssen sie lehren, die Wahrheit zu sagen. Diese ganze Philosophie von antiautoritärer Erziehung hat nicht funktioniert. Gefängnisse sind voll von den Produkten dieser Erziehung. Man hört heutzutage eigentlich auch nicht mehr viel von diesen antiautoritären Schulen und ganze Zeug, was da gab. Wo in den 60er, 70er Jahren, wo gesagt wurde, ja, die Kinder sollen sich selbst erziehen und selbst rausfinden, was gut für sie ist. Das funktioniert nicht. Wenn du dein Kind nicht erziehst, dann wird es ein Verbrecher. Die Bibel sagt, Rute und Ermahnung geben Weisheit. Wenn du das Kind sich selbst überlässt, dann bringt es dir Schande. Sprüche 22, 15, Narrheit haftet am Herzen des Knaben, doch die Rute der Zucht entfernt sie davon. Sprüche 13, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Und Züchtigung bedeutet nicht nur negative Konsequenz, wenn sie in die falsche Richtung gehen, sondern durchaus auch positiv erziehen. Epheser 6 heißt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist, was wir tun müssen als Eltern. Sie den richtigen Weg lehren und wenn sie falsche Einstellungen haben, wenn sie in die falsche Richtung laufen, sie züchtigen, Konsequenzen setzen. David hat es nicht gemacht. Und das macht seine Familie kaputt. Eltern, seid mutig. Vertraut auf Gott. Stützt euch auf Gottes Wort und nehmt eure Verantwortung wahr. Und wisst ihr was, eure Kinder werden dankbar sein. Vielleicht nicht sofort, aber eines Tages werden sie zurückschauen. Man sieht es Kindern an. Ich kann unter im Kindergottesdienst sehen und ich kann euch genau sagen, welche Kinder daheim diszipliniert werden und welche nicht. Das ist ein Unterschied. Und ein Elternteil, ein Vater, eine Mutter, der sein Kind lieb hat, wird es züchtigen. Grenzen setzen. Kinder brauchen das. Das, was Gottes Wort uns sagt, lasst uns das im Vertrauen auf Gottes Wort einfach tun, was er sagt. Misshandeln ist was anderes. Misshandeln ist was anderes. Aber mal eine Züchtigung, auch mal ein Klaps auf das Hinterteil ist keine Misshandlung. In Liebe züchtigen und natürlich auch das positive Lehren. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und dazu gehört natürlich auch das positive Vorbild. Und auch da hat David natürlich versagt. König David hörte diese Dinge, wurde sehr zornig. Leider tat er nicht mehr. Absalom aber redete mit Amnon weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste Amnon deshalb, weil er seine Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. Und es geschah nach einer Zeit von 2 Jahren, da hatte Absalom Schafscherer in Baal Hasor, das bei Ephraim liegt, und Absalom lud alle Söhne des Königs ein. Und Absalom kam zum König und sagte, sieh doch, dein Knecht hat die Schafscherer, war immer ein Anlass zu feiern. Der König und seine Knechte möge doch mit deinem Knecht gehen. Aber der König sagte zu Absalom, nein, mein Sohn, wir können doch nicht alle zusammen hingehen. Wir wollen dir nicht zur Last fallen. Und er drängte ihn, aber er wollte nicht gehen, sondern segnete ihn zum Abschied.
Da sagte Absalom, wenn nicht, dann mag doch wenigstens mein Bruder Amnon mit uns gehen. Der König sagte zu ihm, wozu soll er mit dir gehen? Absalom aber drängte ihn. Vernachlässigte Kinder sind meist sehr gute Manipulatoren. Absalom drängte ihn. Da schickte er Amnon und alle anderen Söhne des Königs mit ihm. Jetzt schickt er hier seinen Sohn Amnon in seinen Tod. Genauso wie er den Uriah in den Tod geschickt hat. Und Absalom befahl seinen Dienern, seht doch zu, wenn Amnons Herz vom Wein fröhlich wird und ich zu euch sage, erschlagt Amnon, dann tötet ihn. Fürchtet euch nicht. Ist es nicht so, dass ich es euch befohlen habe? Seid stark und zeigt euch als tapfere Männer. Genauso wie David den Uriah betrunken gemacht hat und ermorden hat lassen, tut jetzt Absalom dasselbe mit seinem Bruder Amnon. Und die Diener Absalom machten es mit Amnon so, wie Absalom es befohlen hatte. Da sprangen alle Söhne des Königs auf und sie stiegen jeder auf sein Maultier und flohen. Und es geschah, während sie noch auf dem Weg waren, kam das Gerücht zu David. Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen und nicht einer von ihnen ist übrig geblieben. Da stand der König auf und zerriss seine Kleider und legte sich auf die Erde. Und alle seine Knechte standen mit zerrissenen Kleidern um ihn herum. Da ergriff Jonadab, der Sohn Schimeas, des Bruders Davids, das Wort. Hier ist wieder dasselbe Jonadab. War ein Cousin von Amnon. Sohn des Bruders Davids. Und er sagte, mein Herr, glaube nicht, dass man all die jungen Männer, die Söhne des Königs, getötet hat, sondern Amnon allein ist tot. Denn auf Absalons Mund lag das als finsterer Entschluss von dem Tag an, da er seiner Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. Und nun nehme mein Herr, der König, die Sache nicht so zu Herzen, dass er glaube, alle Söhne des Königs seien tot, sondern Amnon allein ist tot. Toller Junge, dieser Jonadab. War ein echter Freund, ne? Er wusste Bescheid, hat ihn nicht gewarnt. Und dann sagt er dem König, ja, führ dich nicht so auf wegen einem Sohn, du hast ja noch ein paar andere. Kannte nicht das Herz seines Vaters. Und Absalom floh. Als nun der Diener, der Turmwächter, seine Augen erhob und sah, siehe, da kam viel Volk vom Weg hinter ihm, von der Seite des Berges. Da sagte Jonadab zum König, siehe, die Söhne des Königs kommen. Wie dein Knecht gesagt hat, so ist es geschehen. Und es geschah, als er zu Ende geredet hatte, siehe, da kamen die Söhne des Königs und erhoben ihre Stimme und weinten. Und auch der König und all seine Knechte brachen in ein lautes, großes Weinen aus. Absalom aber war geflohen und ging zu Talmai, den Sohn Ammihuds, dem König von Geschur. Das war der Vater seiner Mutter. Und David trauerte um seinen Sohn alle Tage. Absalom aber war geflohen und nach Geschur gegangen. Dort blieb er 3 Jahre. Und seine Flucht hielt den König David davon ab, gegen Absalom auszuziehen. Vielmehr tröstete er sich über Amnon, dass er tot war. Wieder, David nimmt seine Verantwortung nicht wahr, zieht seinen Sohn nicht zur Konsequenz. War auch ein furchtbares Vorbild als König natürlich. Er war der oberste Richter hier in Israel. Ließ in seiner eigenen Familie die Dinge durchgehen. Wie der Prophet prophezeit hat. Er hat gesagt, David, weil du Ehebruch begangen hast und du gemordet hast, wird das Schwert aus deiner Familie nicht weichen. Hier, bittere Konsequenz der Sünde. Lass uns lernen von diesen Dingen. Besser die schweren Lektionen aus dem Leben anderer zu lernen, als aus eigener Erfahrung. Lesen wir noch schnell das 14. Kapitel. Als nun Joab, der Sohn der Zeruja, erkannte, dass das Herz des Königs auf Absalom gerichtet war, da sandte Joab nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen und sagte zu ihr, stell dich doch wie eine Trauernde und zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl und benimm dich wie eine Frau, die schon viele Tage über einen Toten trauert. Geh dann zum König hinein und rede zu ihm nach dem folgenden Wort. Und Joab legte ihr die Worte in den Mund. Joab kannte den König gut, er wusste genau, wie er ihn manipulieren konnte. Joab war ein loyaler Mann, aber kein selbstloser loyaler Mann. Er hatte so seine Art, die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Wir machen hier dem König was vor. Und die Frau aus Tekoa kam zum König und sie fiel auf ihr Gesicht zur Erde und warf sich nieder und sagte, Hilf, o König! Und der König sprach zu ihr, was fehlt dir? Da sagte sie, ach, ich bin eine Witwe. und mein Mann ist gestorben, und deine Magd hatte 2 Söhne. Und sie rauften sich beide auf dem Feld, und da kein Retter zwischen ihnen war, schlug der eine den anderen nieder und tötete ihn. Und siehe, die ganze Sippe ist gegen deine Magd aufgestanden, und sie sagen, gib den heraus, der seinen Bruder erschlagen hat, damit wir ihn töten für die Seele seines Bruders, den er umgebracht hat, dass wir so auch den Erben ausrotten.
Gab damals keine Polizei. Wenn ein Verwandter ermordet wurde, dann musste der nächste Verwandte den Mörder zur Rechenschaft ziehen. Und ihr wisst, es gab die Zufluchtsstädte, wenn das nicht absichtlich passiert ist und es war nur Totschlag, wie wahrscheinlich in dem Fall, konnten die in eine Zufluchtsstadt fliehen und dort wurde ein fairer Prozess gemacht. Und so wollen sie meine Kohle auslöschen, die mir übrig geblieben ist, um meinem Mann weder Namen noch Nachkommen auf der Fläche des Erdbodens zu lassen. Also die Frau kommt zu ihm, sagt, mein Mann ist gestorben und ich habe nur 2 Söhne, der eine hat den anderen erschlagen und jetzt wollen die den zweiten auch noch umbringen, dann habe ich gar niemanden mehr und meine Familie wird ausgelöscht. Da sagte der König zur Frau, geh hin in dein Haus, ich selbst werde deinetwegen Befehl geben. Und die Frau aus Tekoa sagte zum König, auf mir, mein Herr und König, und auf dem Haus meines Vaters wird die Schuld liegen. Der König aber und sein Thron werden schuldlos sein. Es war nicht Gottes Wort gemäß, was David hier sagt. Er hätte hier Gericht halten sollen, einen fairen Prozess. Nicht einfach aus Mitleid oder Sympathie sagen, ah ja, ich kümmere mich darum, dass dein Sohn nichts passiert. Und die Frau sagt, oh, die Schuld liege auf mir. Da sagte der König, wer gegen dich redet, den bringt zu mir. Er soll dich künftig nicht mehr antasten. Sie aber sagte, der König, gedenke doch des Herrn deines Gottes, damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichtet und man meinen Sohn nicht ausrottet. Und er sagte, so wahr der Herr lebt, wenn von den Haaren deines Sohnes eines auf die Erde fällt. Und die Frau sagte, lass doch deine Magd ein Wort zu meinem Herrn, dem König, reden. Er sagte, rede. Da sagte die Frau, und warum beabsichtigst du so etwas gegen das Volk Gottes? Denn da der König dieses Wort geredet hat, ist er einem Schuldbeladenen gleich, indem der König den von ihm Verstoßenen nicht zurückkehren lässt. Denn sterben müssen wir und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet wird und das man nicht wieder sammeln kann. Aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er hat die Absicht, dass der Verstoßene nicht auch von ihm wegverstoßen bleibt.
Also die Frau sagt, du willst jetzt meinen Sohn vergeben, diese Schuld, und Gemeinschaft mit ihm wiederherstellen, aber König, deinen eigenen Sohn, willst du härter behandeln als diesen Fremden, den du gar nicht kennst? Sie hat ihn hier gefangen in der Falle. Jetzt haben sie den König dort, wo sie ihn haben wollen. Und sie sagt zu ihm, denn sterben müssen wir alle und wir sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet wird und man nicht wieder sammeln kann. Sagen, König, tu das doch schnell, denn wir müssen alle sterben. Und es gibt manche Dinge, die man nicht mehr wieder gut machen kann. Es ist eine Wahrheit drin. Ich habe vorgestern mir den Gedenkgottesdienst für die Tammy angehört, für die verstorbene Frau von Frank, einem meiner Mentoren von der Chapel in Vineland, für manche kennen ihn. War sehr bewegender Gottesdienst, wo viele erzählt haben über die Tammy, einfach zur Erinnerung, an was sie sich erinnern. War eine wunderbare, gottesfürchtige Frau, die wirklich Einfluss hatte auf viele Menschen, guten Einfluss. Und als ich das gelesen habe, habe ich mal gedacht, ich hoffe, die Leute haben ihr das auch erzählt bei Lebzeiten, wie dankbar sie sind für sie und das, was sie für sie getan hat, das Vorbild, was sie ist. Ich denke mir das oft bei Begräbnissen. Manchmal weinen die Menschen, manchmal weinen wir, weil wir Dinge verabsäumen, die wir nicht mehr nachholen können. Irgendwie komisch. Wir erinnern uns an die guten Dinge, wenn die Menschen tot sind, wenn sie weg sind von dieser Welt. Wie viel besser ist es, diese Dinge, diese ermutigenden, guten Dinge zu sagen, während die Leute noch am Leben sind.
Vielleicht ist das eine Gelegenheit, heute Abend mal deinem Mann zu sagen, wie sehr du es schätzt, dass er dich versorgt und dass er für dich da ist und dass er dir treu ist. Und ihm zu sagen, dass er dich liebt. Vielleicht ist es der Zeitpunkt, deiner Frau mal zu sagen, ich liebe dich, ich bin dankbar, dass ich mit dir zusammen sein darf. Vielleicht ist mal der Punkt, Eltern anzurufen oder eine Karte zu schreiben, zu sagen, ich liebe euch. Ich bin dankbar für das, was ihr für mich getan habt. Dankbar für das, was ihr mir weitergegeben habt in meinem Leben. Oder einfach mal einem Freund zu sagen, schön, dass du da bist. Lass uns jetzt zur Gewohnheit machen, diese Dinge jetzt zu tun, wo Zeit ist, dass wir es nicht nachher bereuen müssen, was wir versäumt haben.
Nun denn, dass ich gekommen bin, Vers 15, um diese Worte zu dem Herrn, dem König, meinem Herrn zu reden, geschah, weil das Volk mich in Furcht versetzt hat. Da sagte sich deine Magd, ich will dich doch zum König reden. Vielleicht wird der König das Wort seiner Sklavin tun. Das Volk mochte den Absalom offensichtlich. Denn der König wird darauf hören, um seine Sklavin aus der Faust des Mannes zu erretten, der mich samt meinem Sohn aus dem Erbteil Gottes ausrotten will. Und deine Magd sagte sich, das Wort meines Herrn, des Königs, möge doch zur Beruhigung für mich sein. Denn wie der Engel Gottes, so ist mein Herr, der König, um das Gute und das Böse anzuhören. Und der Herr, dein Gott, sei mit dir. Da antwortete der König und sagte zu der Frau, verschweige mir doch ja nichts von dem, wonach ich dich jetzt fragen werde. Die Frau sagte, mein Herr, der König, möge doch reden. Der König sagte, ist in all dem die Hand Joabs mit dir? Da antwortete die Frau und sagte, so wahr deine Seele lebt, mein Herr und König. Wenn jemand nach rechts oder nach links ausweichen kann, vor allem, was mein Herr, der König, redet. Ja, dein Knecht Joab, er hat mir Befehl gegeben und er hat deiner Magd all diese Worte in den Mund gelegt. Und um der Sache ein anderes Gesicht zu geben, hat dein Knecht Joab dieses Wort ausgemacht. Aber mein Herr ist weise, gleich der Weise des Engels Gottes, dass er alles erkennt, was auf der Erde geschieht. David hat es durchschaut. Und der König sagte zu Joab, siehe doch, ich tue dir diese deine Sache. So geh nun hin, lass den Jungen, den Absalom, zurückkehren. Da fiel Joab auf sein Angesicht zur Erde und warf sich nieder und segnete den König. Und Joab sagte, heute erkennt dein Knecht, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, mein Herr und König, da der König das Wort seines Knechtes getan hat. Und Joab machte sich auf und ging nach Geschur und brachte Absalom nach Jerusalem zurück. Aber der König sagte, er soll sich zu seinem Haus wenden, mein Angesicht soll er nicht sehen. Da wandte sich Absalom zu seinem Haus und das Angesicht des Königs sah er nicht. Wieder so eine halbe Sache, ne? Er zieht ihm nicht zur Konsequenz, tut eigentlich nicht das, was richtig ist. Und dann vergibt er aber auch nicht wirklich voll, ne? Und er sagt, ja, er darf kommen, aber ich will ihn nicht sehen. 3 Jahre, glaube ich, war er weg, ne? Und jetzt noch 2 Jahre lang wird er ihn nicht sehen. Und während dieser Zeit wächst so die Bitterkeit in dem Herzen von Absalom, Verbitterung gegen seinen Vater. Weil sein Vater kein Leiter war in seiner Familie. Nicht manns genug, mutig genug, sie nach Gottes Wahrheit zu leiten und Gottes Wahrheit da reinzusprechen und richtig umzugehen. Da wandte sich Absalom zu seinem Haus und das Angesicht des Königs sah er nicht. In ganz Israel aber gab es keinen Mann so schön wie Absalom und sehr zu rühmen. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war kein Makel an ihm. Und wenn er sein Haupt scheren ließ, es geschah nämlich am Ende jedes Jahres, dass er es scheren ließ, dann war es ihm so schwer, dass er es scheren, so ließ er es scheren, dann wog sein Haupthaar 200 Schägel nach königlichem Gewicht. War ein eitler Kerl. Ich meine, wer wiegt seine Haare ab? War ein schöner, eitler Kerl. Und dem Absalom wurden 3 Söhne geboren und eine Tochter. Ihr Name war Tamar. Hat seine Schwester nicht vergessen, die geschändet wurde. Gab seiner Tochter denselben Namen. Sie war eine Frau von schönem Aussehen. Und Absalom wohnte in Jerusalem 2 volle Jahre und hatte das Angesicht des Königs noch nicht gesehen. Hier, 2 Jahre später und 400 Schägel Haare. Da sandte Absalom zu Joab, um ihn zum König zu schicken, aber er wollte nicht zu ihm kommen. Und er sandte noch ein zweites Mal, aber er wollte wieder nicht kommen. Da sagte er zu seinen Knechten, seht das Feld Joabs, ist an meiner Seite. Er hat dort Gerste, geht hin und steckt es in Brand. Und die Knechte Absalom streckten das Feld in Brand. Da machte sich Joab sich auf und kam zu Absalom ins Haus und sagte zu ihm, warum haben deine Knechte das Feld, das mir gehört, in Brand gesteckt? Und Absalom sagte zu Joab, siehe, ich hatte zu dir geschickt und dir sagen lassen, komm her, ich will dich zum König schicken, um ihm zu sagen, wozu bin ich von Geschur hergekommen? Besser wäre es für mich, ich wäre noch dort. Jetzt aber will ich das Angesicht des Königs sehen und wenn es an mir Schuld gibt, dann soll er mich töten. Sehen hier, Absalom hatte überhaupt kein Schuldbewusstsein. Ja, hat gedacht, ich bin im Recht, dass ich meine Schwester hier gerecht habe. Brutaler Kerl, der Absalom. Ne? Joab will nicht kommen, er lässt ihm das Feld niederbrennen. Manchmal muss Gott es bei uns tun. Er spricht einmal zu uns, er spricht zweimal, wir wollen nicht auf ihn hören. Und dann muss er irgendwas anzünden in unserem Leben, dass es ein bisschen brennt, bis wir zu ihm rennen und er unsere Aufmerksamkeit hat. Und dann, wenn es brennt, wenn uns der Hut brennt, kommen wir wieder zu Gott und sagen, Hilfe! Plötzlich hat er wieder unsere Aufmerksamkeit. Und da begab sich Joab zum König und berichtete es ihm. Und er rief Absalom, der kam zum König und warf sich vor ihm nieder und fiel auf sein Angesicht zur Erde nieder vor dem König. Und der König küsste Absalom. War leider zu spät, das werden wir nächstes Kapitel sehen. Da war schon zu viel Bitterkeit in Absaloms Herzen gegen seinen Vater. Lass uns lernen von diesem Kapitel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sehen wir ganz deutlich in dieser Familie. Sünde bringt immer negative Konsequenz. Also lass uns Sünde vermeiden. Und wenn wir hinfallen, lass uns schnell umkehren und Buße tun. Denn wenn wir ein bußfertiges Herz haben, das Gott liebt, dann kann Gott selbst aus unserem Schrott noch Gold machen. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass wir lernen dürfen. Lernen von diesen Vorbildern. In deinem Wort, ich danke dir, dass du so ehrlich bist, dass du uns sogar den Mist zeigst und das Versagen dieser Männer Gottes. Lass es unsere Lektion sein. Halt uns nahe bei dir, Gott, dass wir nicht in Kompromissen leben, sondern dass wir kompromisslos mit dir leben und dass dein Wort unser Maßstab ist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.